Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print mach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute wieder ein volles Programm für euch. Am Mikrofon sind Eva und Martina.
Ja, und wir schauen heute nach Myanmar, nach Togo und Richtung Indo-Pazifik. Die Themen scheinen ja nichts Verbindendes zu haben. Feministische Arbeitskämpfe in der Textilindustrie, Aufruhr und Proteste auf den Straßen in Lomé gegen die rund 60 Jahre währende Herrschaft der Familie Gnassingbé. Dann der Blick auf die militärische Hochrüstung und Bedrohung im südchinesischen Meer. Doch alle drei Themen sind auf lokaler Ebene und im gelebten Alltag der Menschen Ausdruck der Polykrise, von der so viel die Rede ist.
Ja, von der Vielfachkrise, Angriffskriege, Militarisierung, Energiepreisexplosion, Inflation und natürlich nicht zu vergessen die Klimakatastrophe. Es jagt nicht nur eine Krise die nächste und verschärft die Folgen der vorangegangenen. Die desolaten Krisenlösungsstrategien werden geradezu globalisiert, ist mein Eindruck. Allerorten sollen wirtschaftliche Stagnation durch ressourcenintensives Wachstum weggemacht werden. Die Fossilindustrie, die tritt als Krisenprofiteur auf. Wirtschaftslibertäre Schocktherapien, das kennt man aus Argentinien, die sind auch auf dem Vormarsch. Ja, und die Militarisierung der Gesellschaft scheint zur dominanten Rezeptur gegen jegliches Sicherheitsrisiko zu werden. Egal, ob das real ist, wie Terror, oder herbeigeredet, wie Bevölkerungsaustausch. Das naturzerstörende kapitalistische Wachstum aber auf ein Nullwachstum herunterzuschrauben, das ist wohl auch keine Lösung, denn das trifft die Armen am härtesten. Das Resultat all dessen, der Abbau demokratischer Strukturen durch autoritäre Regime und rechte Bewegungen. Das Dossier, die Vielfachkrise, noch reparabel, das hatten wir rausgegeben als Zeitschrift und als Online-Dossier. Das fragte schon letztes Jahr nach diesen internationalen Wechselwirkungen der sogenannten multiplen Krise. Die drei Schauplätze, die wir heute im Südnordfunk besuchen, sind also auch Ausdruck dieses Krisenkomplexes.
All das ist ja Teil der Polykrise und sicher habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie und nach welchen Kriterien der Südnordfunk seine Themen auswählt angesichts der sich überschlagenden Ereignisse.
Ja genau, wir können natürlich nur wenige abbilden und im Hörformat manchmal auch nicht ganz so tiefschürfende Analysen präsentieren. Doch was wir machen, wir lassen Stimmen von denen zu Wort kommen, die sich im globalen Süden gegen diese Normalisierung der Krisen wehren, also Privatpersonen oder auch VertreterInnen von zivilen Initiativen und NGOs, die gegen die starke Repression aufbegehren, sei es durch zivilen Ungehorsam zum Beispiel, oder auch diese Krisenmitverantwortlichen nicht einfach länger gewähren lassen wollen und juristische Wege gehen. Von daher sprechen wir oft mit Personen, deren Stimmen in den Debatten um die Vielfachkrise in Europa eben eher selten zu hören sind. MenschenrechtsverteidigerInnen, JuristInnen, KampagneninitiatorInnen oder kritische WissenschaftlerInnen.
Und heute zum Beispiel ist es eine Gewerkschaftsaktivistin aus Myanmar, ein Analyst der Militarisierung aus den Philippinen, ein Vertreter der Bewegung Tournant La Page aus Togo, die zugleich Teil eines afrikanischen Bündnisses junger Menschen ist, die einen Wandel der politischen Herrschaftssysteme in ihren Ländern fordern.
Ja, und damit kommen wir erstmal zu einem Song. Zur Musik. Amron, der wollte nämlich am 30. August in seiner Nachbargemeinde in der togoischen Hauptstadt Lomé protestieren. Die Polizei stoppte ihn. Warum? Das erfahrt ihr gleich in unserem Beitrag über die Gensis in Togo. Aber hier erstmal sein Song Stability.
Vécu à 2020, être surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pomme pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020, être surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es.
bwiro grombe minyam limanagbe todome. Roboto tole kalimbe kundoku sudome. Vieux déchus ressuscités, on se remet en selle. Qui cru que les sandales d'Hermès nous mèneraient au ciel. Pour avoir une vue sur flambeau comme l'aigle condor. Perçant les nuages comme Superman, on a pris de l'essor. Et gagner le ciel, ne nous dites pas qu'on ne peut pas. La deux mesures est dans le propre d'un humain. Un seul espoir ne suffit pas, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi les hommes rêveraient moins que le Saint-Germain?
Das ist der Song Sability von Amron. Das SOS Torture Network schreibt am 22. Oktober diesen Jahres: Unterdrückung der Generation Z in Togo. 48 AktivistInnen müssen dringend freigelassen werden. Den Verhaftungen vorausgegangen waren Proteste in mehreren Städten Togos seit Anfang Juni. Sie markieren eine neue, junge Bewegung und wenden sich gegen diese sogenannte ewige Diktatur der Familie Gnassingbé, die nun bald 60 Jahre währt. Tournons la page, lasst uns umblättern oder sinngemäß eine Zeitenwende der politischen Herrschaft erwirken. So heißt ein Bündnis, in dem auch die togoische Bewegung vertreten ist.
Vor allem die Generation Z will einen Wechsel und duldet nicht länger autokratische Herrschaftssysteme. Christian und Rabab vom Südnordfunk sprachen mit einem Vertreter, wie es dazu kam, dass die Forderungen laut auf die Straße getragen wurden und wie der Staat reagiert hat.
Warum wurde gerade dieser Tag zum Symbol des Protests?
Comment est-ce que le 6 juin a commencé? C'est le rappeur Amron qui a pris sur lui d'intervenir sur les questions des droits de l'homme.
Es war der Rapper Amron, der beschlossen hat, über Menschenrechte zu sprechen, auf seine eigene, direkte Art. Er sprach das aus, was wir schon lange sagen, was wir alltäglich erleben. Wenn du in Togo geboren bist, hier zur Schule gegangen bist, einen Beruf gelernt hast, am Ende merkst du, dass nichts vorangeht, dass du nicht einmal mehr träumen kannst. Genau aus dieser Frustration heraus hat Amron seine Stimme erhoben.
Face à ce mal-être-là, Amron a décidé de parler, d'expliquer les choses, etc.
Der 6. Juni, der Geburtstag von Präsident Faure Gnassingbé, sollte ein symbolischer Tag werden. Amron sagte, lasst uns diesmal mit Rosen feiern. Zeigen wir, dass Faure Gnassingbé großartige Arbeit leistet. Natürlich war das ironisch gemeint. Doch dann haben wir erfahren, Amron wurde brutal verhaftet, entführt und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Das Land war empört. Wo leben wir eigentlich, dass man einfach so jemanden verschleppen und in die Psychiatrie stecken kann?
Nach Amrons Verhaftung gründeten AktivistInnen in der Diaspora den Mouvement Soixante Six, kurz M66. Die Zahl steht für den 6. Juni. Was waren ihre Beweggründe, sich als Bewegung zu organisieren?
Ça fait des années que les frères, les blogueurs, les artistes jouent un rôle comme
unsere Brüder im Ausland, Blogger, Künstlerinnen und Aktivistinnen, sind zum inoffiziellen Sozialamt geworden. Sie sind es, die Geld sammeln, wenn jemand krank ist, wenn jemand zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen will oder wenn jemand seine Miete nicht bezahlen kann. Und das schon seit Jahren. Als dann Amron verhaftet wurde, sagten viele, nein, so nicht. Auch wenn wir im Ausland leben, wir tragen einen Großteil der sozialen Verantwortung. Und ehrlich, was hat Amron denn getan? Wenn man ihn so festnimmt, kann man morgen jeden festnehmen. Also beschlossen sie, am 6. Juli, den Tag, den Amron selbst gewählt hat, gehen wir auf die Straße für seine Freilassung. Und plötzlich sprachen alle darüber. Auf TikTok gingen Leute live, die noch nie zuvor vor der Kamera standen. Sie tanzten zu Amrons Songs, sie erzählten seine Geschichte. Alle Welt, ganz Afrika sprach über Amron. Schließlich gingen in Togo viele junge Menschen auf die Straße, außerhalb der klassischen Parteien und NGOs. Sie forderten Freiheit für Amron und die Rückkehr zur Verfassung von 1992.
Die Verfassung von 1992 beschränkt die Amtszeiten des Präsidenten auf zwei Mandate, also zweimal 5 Jahre. Dennoch ist Faure Gnassingbé bereits seit 20 Jahren an der Macht. Die Demonstrierenden fordern die Rückkehr zur Verfassung von 1992. Bedeutet das auch, Faure Gnassingbé soll zurücktreten?
Der Rücktritt von Faure Gnassingbé ist längst überfällig. Nach 20 Jahren an der Macht ist klar, er ist auf ganzer Linie gescheitert. Heute ist er eine Gefahr für das Leben in Togo, eine Bedrohung für die Jugend. Viele junge Menschen steht fest, wenn wir eine Zukunft wollen, muss vor Gnassingbé gehen.
Wie erlebst du die Situation junger Menschen in Togo?
Jedes Mal, wenn man mit einem Freund oder Bruder spricht, der das Land verlassen konnte, 5 Jahre später sieht man den Unterschied. Es ist, als lägen Welten dazwischen. Ich sage nicht, dass das Ausland das Paradies ist, aber dort gelingt, was hier unmöglich scheint. Dieselbe Person, die im eigenen Land als nutzlos gilt, die nichts zur Entwicklung beiträgt, findet im Ausland plötzlich Arbeit, Anerkennung, Perspektiven. Warum also funktioniert bei uns nichts? Warum leben nur wenige im Überfluss, während der Rest kaum überleben kann? All das hat viele junge Menschen auf die Straße gebracht, um ein Ende der Diktatur zu fordern, trotz der Repression, trotz der Einschränkung der Versammlungsfreiheit.
Seit 2022 sind Massenkundgebungen verboten. Wie reagiert die Bewegung darauf? Wie wird trotzdem protestiert?
Oui, ces appels de mobilisation s'inscrivent dans une forme de protestation que moi j'appelle la forme nébuleuse de protestation.
Ich nenne es die nebulöse Form des Protests. Warum nebulös? Seit Jahren werden in Togo Demonstrationen und Versammlungen von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen verhindert. Und wenn doch mal etwas erlaubt ist, dann nur versteckt, irgendwo in einer Seitenstraße. Deshalb hat sich die junge Generation gegen die etablierten offiziellen Formen des Protests entschieden. Die Idee ist, dass wir auf unsere Weise zeigen, dass wir das System ablehnen, wo auch immer wir gerade sind. Wenn wir wollen, können wir im eigenen Haus eine Versammlung abhalten oder vor unserer Haustür demonstrieren. Das ist die heutige nebulöse Protestform der Jugend. Und alle sind eingeladen, mitzumachen. Wegen der Militarisierung des Landes, der ständigen Verhaftungen und dem Geheimdienst, der sein Auge überall hat, folgt der Protest nicht mehr dem Muster der Massenkundgebungen. Seit dem 6. Juni wurden hunderte meist junge Menschen verhaftet. Massenkundgebungen sind da kaum mehr möglich. Und trotzdem, jedes Mal, wenn zu einer Aktion aufgerufen wird, machen die Menschen mit und zeigen auf ihre Weise, dass sie dieses System ablehnen.
Besonders am 28. Juni kam es zu massiver Gewalt gegen Demonstrierende und ZivilistInnen. Was genau ist passiert?
In der Lagune von Lomé wurden 7 Leichen gefunden. Wir haben Videos gesehen, die zeigen, wie Soldaten und Milizionäre in die Häuser der Menschen eindringen und sie auf offener Straße brutal zusammenschlagen. Ein Video zeigt, wie sie einen jungen Mann fast totgeschlagen haben. Sie haben ihm die Knie und den Kopf gebrochen und ihn mehrere Kilometer vor Lomé zurückgelassen, nackt. Ein Passant hat ihn dort gefunden. Das Geld, das er bei sich trug, wurde ihm gestohlen. Wir haben diese Gräueltaten gesehen. Viele fragen sich, wir hungern, es gibt keine Arbeit, keine Gesundheitsversorgung. Und die Antwort darauf ist Gewalt und Verhaftungen. Wohin soll das führen? Bald wird die Lage völlig eskalieren.
Welche Rolle spielen soziale Medien, vor allem TikTok, für die Bewegung?
Warum spielt sich die Bewegung so stark in den sozialen Netzwerken ab? Ganz einfach, weil der öffentliche Raum in Togo blockiert ist. Man kann sich nicht treffen, keine Versammlungen organisieren. Die sozialen Medien sind der einzige Ort, an dem sich Menschen noch frei versammeln können.
Se regroupe facilement, c'est sur les réseaux sociaux. et TikTok, quel est l'important l'apport de TikTok? TikTok, c'est comme l'arbre à parable.
TikTok ist so etwas wie der Baum der Worte, das digitale Abra Palabra, unter dem man sich in afrikanischen Dörfern trifft, um gemeinsam zu reden, zuzuhören und Entscheidungen zu treffen. TikTok ist heute die moderne Version dieses Baumes. So wie früher in Europa Cafés oder Salons Orte des Austauschs waren.
Donc, ce qui a fait que la population, la jeunesse a rapidement adopté ça.
Deshalb hat die Bevölkerung, vor allem die Jugend, diese Plattform so schnell angenommen. Dort lernen die Menschen voneinander, tauschen sich aus und erfahren, wie man sich organisiert. TikTok verbindet Togolesinnen im Ausland und im Land, als wären sie am selben Ort. Das ist die Magie von TikTok. TikTok ist mehr als eine Plattform. Es ist zugleich Kommunikationskanal und Waffe im Kampf.
Wie schafft ihr es, dass der Protest nicht nur online bleibt, sondern auch auf die Straße kommt?
Viele wissen, dass Protest nicht nur online stattfinden kann. Die eigentliche Arbeit geschieht vor Ort, bei den Menschen. Und genau dort leisten wir Aufklärungsarbeit. Der erste Schritt ist die Befreiung des Wortes, den Menschen wieder Vertrauen zu geben, sie zu ermutigen, über das zu sprechen, was nicht gut läuft, selbst wenn manche dafür ins Gefängnis gehen. Das ist unsere Botschaft. Erhebt eure Stimme, nicht um zu beleidigen oder Gerüchte zu verbreiten, sondern um die Missstände beim Namen zu nennen. Das ist die Aufklärungsarbeit, die wir leisten, getragen von der gemeinsamen Wut, die in der Bewegung M66 ihren Ausdruck findet.
Du sprichst von Aufklärungsarbeit. Welche Strategie verfolgt ihr? Warum setzt ihr auf gewaltfreien Widerstand?
Für uns, le combat pour la démocratie, pour les valeurs humaines, c'est un combat de tous les jours.
Für uns ist der Einsatz für Demokratie und Menschenwürde ein täglicher Kampf. Und wenn wir uns organisieren, wenn wir beständig bleiben und gewaltfreie Methoden nutzen, wird sich dieser Kampf auszahlen. Warum gewaltfrei? Weil gewaltfreier Widerstand die Gesellschaft auf den Übergang nach der Diktatur vorbereitet. Wenn wir dieselben Mittel der Gewalt anwenden wie die Machthaber, können wir vielleicht den Diktator stürzen, laufen aber Gefahr, am Ende nur ein neues Unterdrückungssystem zu schaffen.
Vous risquez de reproduire le même schéma, le même mécanisme d'oppression. Donc, notre lutte, c'est de rompre.
Unser Ziel ist es, diesen Kreis zu durchbrechen, die psychologischen und kulturellen Strukturen zu sprengen, die Togo seit Jahrzehnten in dieser Form der Diktatur gefangen halten. Einer Diktatur, die wie ein Krebsgeschwür unsere Gesellschaft zerstört. Das Ermutigende, neue Stimmen mischen mit. Früher hörte man nur die üblichen Vertreterinnen. Heute sind es junge Menschen, viele ohne Parteibuch, ohne Organisationsgehörigkeit, die den Mut finden, öffentlich zu sprechen. Sogar Menschen aus dem Kreis des Systems beginnen, sich zu distanzieren. Nehmen wir Marguerite Nakade, eine Frau aus der Familie Nassingbé, die offenbar zur Besinnung gekommen ist. Sie sagt, dass es so nicht weitergehen kann und dass Fort Nassimbé zurücktreten muss. Wir gehen davon aus, dass Madame Nakade nicht allein ist. Viele aus der Familie und dem System verstehen, dass die Zeit gekommen ist, dass die togolesische Diktatur fallen muss. All das macht mich optimistisch. Nach der Befreiung des Wortes rückt der Moment des Sieges näher.
Zum Schluss, welche Botschaft hast du an die Menschen in Europa? Was wünschst du dir von ihnen?
Nous avons besoin à ce que le peuple européen amplifie nos voix, amplifie la voix des résistants.
Wir fordern, dass Europa unsere Stimmen verstärkt, die Stimmen der Menschen, die hier Widerstand leisten. Wir fordern, dass Europa an der Seite der Demonstrierenden vor Ort steht und an der Seite derjenigen, die bedroht sind und fliehen mussten. Sich in Togo zu engagieren, ist nicht leicht. Wir leben mit der ständigen Angst, verhaftet zu werden. Ich selbst könnte jederzeit festgenommen werden. Umso wichtiger ist es, dass unsere Stimmen verstärkt werden, dass die ganze Welt weiß, was in Togo passiert und damit Druck entsteht. Es ist empörend zu sehen, wie junge Menschen im Gefängnis schmachten. Festgenommen, weil sie in einer Bar waren, weil sie in derselben WhatsApp-Gruppe waren. Wenn sich die deutsche oder die europäische Öffentlichkeit wenigstens für die Freilassung der politischen Gefangenen einsetzen könnte, wäre das sehr wichtig. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum die internationale Gemeinschaft zu Togo schweigt. Es wirkt, als gäbe es eine stille Komplizenschaft, die uns politisch zum Schweigen bringen soll. In der aktuellen Phase unserer Diktatur brauchen wir die Mobilisierung der internationalen Öffentlichkeit. Druck von außen kann helfen, vor Nassimbe zum Rücktritt zu bewegen.
Das Interview mit Tournoir Lapage führten Christian und Rabab vom Netzwerk Afrique Europe Interact.
Kekeli Bliss hat mit dem Song Free Gnak Hadi und Free Amron You Can Never Silence Voices die Solidarität mit den Verhafteten in die Musik gebracht.
The people speak today. Gnak Hadi arrested with no valid cause. Taken like a culprit, though she broke no laws. The mother, the wife, a woman betrayed. Your act, Farah, will never fade. Amron the artist, standing for our rights. His voice carries the people, echoing through the night. Twice you caged him, tried to chain his song, but his rhymes cut through your walls all along.
Free Gnak Hadi!
Ja, weiter geht's. Wir schauen jetzt nach Asien. Da trafen sich die ASEAN-Länder zu einem Gipfeltreffen. ASEAN, das ist die Vereinigung südostasiatischer Staaten, ein regionaler Wirtschaftsverbund und auch sicherheitspolitischer Verbund von 11 Mitgliedstaaten in Südostasien. Am 26. Oktober verkündeten im Rahmen dieses Gipfels in Kuala Lumpur Japans Premierministerin Takaichi und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. eine verstärkte Kooperation im Indopazifik, auch oder gar im Bereich der Sicherheitspolitik. Die japanische Premierministerin thematisierte dabei auch die Streitigkeiten der Nachbarländer mit der Volksrepublik China um Gebietsansprüche im Chinesischen Meer.
Der Südnordfunk sprach mit BeobachterInnen aus den Philippinen und Japan über Verteidigung, Aufrüstung und mögliche Eskalation im indopazifischen Raum.
But politically the situation is very tense.
Politisch ist die Situation sehr angespannt und die Philippinen befinden sich mittendrin. Deshalb haben die Philippinen auch manchmal direkte bilaterale Gespräche mit China geführt. In einigen Fällen war das erfolgreich, in anderen Fällen war es nur Gerede, ohne klare Ergebnisse. Im Moment sehe ich tatsächlich ein Gleichgewicht, ein fragiles Gleichgewicht, aber immerhin ein Gleichgewicht. Das Problem ist, dass China ständig die Grenzen austestet, indem es philippinische Boote mit Wasserwerfern angreift und auf vielfältige Weise Druck auf die Philippinen ausübt. Von philippinischer Seite aus muss man ein langfristiges Spiel spielen.
So beschreibt Georgie Engelbrecht von der NGO Crisis Group die aktuelle geopolitische Lage der Philippinen. Die Crisis Group setzt sich für friedliche Lösungen zu geopolitischen Konflikten ein. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass die Regierung für das laufende Jahr eine Erhöhung der Militärausgaben um 12,3% beschlossen hat, um im Rahmen der Regierungspolitik des aktuellen Präsidenten Ferdinand Marcos das philippinische Militär zur territorialen Verteidigung auszustatten, mit dem Ziel, die philippinische Kampfstärke an die seiner Nachbarstaaten heranzuführen. Dabei geht es nicht nur um die Verteidigung der von der Volksrepublik China beanspruchten Seegebiete der Philippinen. Es geht auch um eine Aufrüstung in Reaktion auf einen möglichen Angriff der Volksrepublik China auf die nahegelegene Insel Taiwan. Zugleich versucht die Regierung in den Philippinen mit der Aufrüstung auch einen Spagat zu schaffen, wie es Georgi Engelbrecht beschreibt.
Das Problem ist, dass sie es klug anstellen müssen. Denn die öffentliche Meinung ist China gegenüber wegen der maritimen Aggression auf See weiterhin sehr kritisch. Gleichzeitig will die Öffentlichkeit aber auch keinen Krieg, keinen Konflikt.
Mit der Erhöhung des Verteidigungsbudgets, vor allem mit Blick auf die Situation rund um Taiwan, stehen die Philippinen nicht alleine da. Um genau zu sein, gibt es im Pazifik aktuell fast keinen Staat, der nicht aufrüstet. Das zeigen die Zahlen zu den Verteidigungsausgaben, welche Narushige Michishita bei einem Gespräch mit Radio Korax in der japanischen Hauptstadt Tokio vorlegt. Er ist Dozent am National Graduate Institute in Tokio und spricht über die Erhöhung des japanischen Verteidigungsbudgets. Michishita unterrichtet Sicherheitspolitik, war als Experte für das japanische Verteidigungsministerium tätig und ist Mitglied des Atlantikrats, des einflussreichen Pro-NATO-Thinktanks für Sicherheitspolitik.
Eine Sache, die wir tun, ist die Stationierung von Raketenabwehrsystemen. Japan hat bisher mehr als 21 Milliarden Euro für die Raketenabwehr ausgegeben. Das ist viel Geld, aber angesichts der Ernsthaftigkeit der Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, denke ich, dass es eine gute Investition ist.
Allein im Jahr 2024 hat in Japan die regierende liberaldemokratische Partei, LDP, das Verteidigungsbudget um 21% angehoben. Für die nächsten 5 Jahre ist ein weiterer Anstieg um 60% geplant. Neben der Anschaffung von ballistischen Raketen sollen auch Streitkräfte der japanischen Selbstverteidigungskräfte, der SDF, auf die südwestlichste Inselkette nahe Taiwan verlagert werden. Das ist die Folge des Beschlusses des japanischen Parlaments aus dem Jahr 2022, die sogenannte kollektive Verteidigung von Taiwan in enger Abstimmung mit der USA als Aufgabe der SDF zu definieren. Ein Beschluss, den die seit über 50 Jahren regierende liberaldemokratische Partei durchbrachte, nachdem sie 2016 schon eine solche kollektive Verteidigung für Südkorea durch das Parlament brachte. Dieser Beschluss verdoppelte effektiv die Zahl möglicher Einsatzgebiete, wie Narushige Michishita ausführt.
Japans Entscheidung, seine Verteidigungsausgaben in 5 Jahren fast zu verdoppeln, macht Sinn, weil es jetzt 2 Operationsgebiete abdecken muss, die koreanische Halbinsel und die Taiwanstraße, statt nur die koreanische Halbinsel.
So, for the defense of Taiwan,
Für die Verteidigung Taiwans wird Japan 2 Dinge tun. Erstens wird es den US-Streitkräften wichtige Operationsbasen zur Verfügung stellen und zweitens wird es, falls der japanische Ministerpräsident dies entscheidet, eigene Streitkräfte einsetzen.
Die Rolle der USA bei der militärischen Eskalation liegt dabei in der Geschichte von Japan begründet, so die Präsidentin der New Diplomacy Initiative, einer NGO mit Sitz in Tokio.
Unser Militär ist kein Militär, sondern es sind Selbstverteidigungskräfte. So erklären wir das. Japan kann uns verteidigen, aber kann keine anderen Länder angreifen. Wir sagen, Japan ist ein Schild und die USA agieren mit ihren Streitkräften als Speerspitze. Wenn die USA überall hin können, dann kann Japan in unserem Hoheitsgebiet bleiben und uns verteidigen. Das ist die traditionelle Struktur unserer Sicherheitspolitik.
Diese Sicherheitsarchitektur hatten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut, um die Ausbreitung des chinesischen und nordkoreanischen Kommunismus einzudämmen. Der Fokus lag dabei auf Nordkorea. Eine Gefahr, die bis heute in Japan sehr ernst genommen wird. Schließlich können potenziell mit Nuklearsprengköpfen ausgestattete Raketen aus Nordkorea in nur 10 Minuten Tokio erreichen. Doch, so Saruta,
China is the largest, as Mr. Trump says, you know, competitor as the United, with the United States. So we have to really care about China. So
China ist, wie Mr. Trump sagt, der größte Konkurrent der USA. Deshalb müssen wir uns wirklich um China kümmern. Jede Sicherheitsentscheidung, die in Japan getroffen wird, geschieht im Grunde wegen China. Nicht nur wegen der Bedrohung durch China gegenüber Taiwan, das sehr nah an Okinawa liegt. Deshalb schaffen wir viele Verteidigungsbasen in Okinawa. Aber wir haben auch Gebietsstreitigkeiten um die Senkaku-Inseln. Wir nennen sie Senkaku, aber sie nennen sie die Yayu-Inseln. Wir haben dort Gebietsstreitigkeiten, die auch zum Gebiet der Präfektur Okinawa gehören. Und dann gibt es auch historische Konflikte. Japan hat während des Zweiten Weltkriegs China, Südkorea und Nordkorea überfallen. Deshalb gibt es bis heute Konflikte darüber, wie wir auf den Krieg zurückblicken.
So still now there are some conflict about how we understand the war.
Entsprechend wendete sich die japanische Sicherheitspolitik nach den 90er Jahren zunehmend ab von dieser klassischen Vorstellung der Allianz mit der USA. Und die Bereitschaft, Taiwan auch militärisch zu verteidigen, spiegelt die Verlagerung der wahrgenommenen Bedrohung der japanischen Sicherheitspolitik von Nordkorea zur Volksrepublik China wider. Es ist eine Entwicklung, die sich gerade durch den ganzen Pazifik zieht. Bei dem militärischen Bündnisse sich gegen eine Ausdehnung des Einflusses der Volksrepublik China neu aufstellen. Wie Georgie Engelbrecht von der Crisis Group berichtet, ist diese Bedrohung auch der wichtigste sicherheitspolitische Faktor für die philippinische Regierung. Denn sie könnte, auch im Rahmen ihrer Sicherheitspartnerschaft mit der USA, in einen Krieg um Taiwan hineingezogen werden.
Falls es zu einem Konflikt um die Taiwanstraße kommt und die USA Taiwan unterstützen wollen und die Verbündeten um Hilfe bitten, dann haben die Philippinen sich nicht wirklich klar gemacht, was sie genau tun wollen. Denn es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie weit sie gehen sollten.
In dieser Lage ist es kein Wunder, dass auch neue Bündnispartnerinnen gesucht werden. Und genau deshalb spielt Japan für die aktuelle Politik der Philippinen eine zunehmende Rolle.
I would say, generally speaking, Japan has been a close partner of the Philippines for quite a long time.
Japan ist seit langer Zeit ein enger Partner der Philippinen. Und seit ich hier bin, etwa seit 2010, hat Japan eine sehr wichtige Rolle bei der Unterstützung des Friedensprozesses in den Philippinen gespielt und Entwicklungshilfe geleistet. Ein paar Jahre später, ich glaube 2013, begann Japan auch die philippinische Küstenwache immer stärker zu unterstützen. Und als Marcos 2022 Präsident der Philippinen wurde, beschleunigte sich diese Beziehung wirklich. Denn es gab weiterhin kontinuierliche Entwicklungshilfe. Aber gleichzeitig weitete sich die maritime Zusammenarbeit mit der Küstenwache stark aus.
Diese Verbindungen mit Japan sind auch ein Nebenprodukt der japanischen Sicherheitspolitik, welche, wie Narushiga Michishita berichtet, eine Bündnispolitik in ganz Ostasien vorsieht, mit dem Ziel, das Mächtegleichgewicht in der Region zu halten. Dabei sind die Philippinen, Vietnam, Australien, Indien und die ASEAN-Länder wichtige Partner. Japan investiert in diese Länder vor allem militärisch, um ihre jeweilige Verhandlungsposition gegenüber die immer stärker werdende Volksrepublik China zu erhalten.
Nach der Wahl von Marcos Junior zum Präsidenten treffen hier zwei Strömungen aufeinander. Zum einen ist die japanische Regierung bereit, in die Region zu investieren. Und zum anderen sind die Philippinen sehr daran interessiert, ihre Verteidigungsbeziehung über die USA hinaus aufzubauen. Weil man unter Trump nicht wirklich spekulieren kann und die Sicherheitsbeziehungen erweitert werden mussten.
Gleichzeitig nutzen diese Länder die Situation aber auch aus, um profitable Handelsbedingungen mit der Volksrepublik zu erzielen. Und so auch die Philippinen. Vor allem noch unter der 2022 zu Ende gegangenen Präsidentschaft von Rodrigo Duterte. Duterte sitzt aktuell wegen Verbrechen gegen die Menschheit, darunter Mord, Folter und Vergewaltigung, welche unter seiner Präsidentschaft verübt wurden, in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof im Gefängnis, wo ihm der Prozess gemacht wird. Auch unter der aktuellen Präsidentschaft von Ferdinand Marcos spielen die Handelsbeziehungen zur Volksrepublik für die philippinische Wirtschaft eine wichtige Rolle. Dieses Problem hat aber auch Japan, denn China ist größter Handelspartner des Landes. Ohne die Einbindung in die US-Sicherheitspolitik gäbe es also eigentlich keinen Grund, in einen Konflikt mit dem großen Nachbarn zu geraten. Sayo Saruta von der japanischen NGO New Diplomacy Initiative spricht in diesem Zusammenhang von
heiße Wirtschaft, aber kalte Politik.
Die Zielrichtung der aktuellen kalten Politik ist, wie auch schon gegen Nordkorea, die Abschreckung des jeweiligen anderen Landes vor einem militärischen Erstschlag. In Japan war es Shinzo Abe, der nach seiner Amtszeit als Premierminister als erster ehemaliger Staatschef öffentlich äußerte, dass, sollte es einen Krieg um Taiwan geben, Japan sich militärisch beteiligen werde. Laut Narushige Michishita ist das genau diese Position, die China von einem Angriff auf Taiwan abhalten soll.
So, basically China is
China übt also im Grunde psychologischen Druck auf Taiwan aus. Und Taiwan könnte nachgeben. And
Taiwan might break. We don't know. But in order to prevent that from happening,
wir wissen es nicht, aber um das zu verhindern, zeigen wir unser Engagement, damit die Menschen in Taiwan sich gegen den chinesischen Druck behaupten können.
For the people in Taiwan to remain, I mean, stand up against Chinese pressure and.
Und deswegen wird seit einigen Jahren von den BefürworterInnen einer Aufrüstung in Japan gezielt die Bereitschaft zum Krieg in der Bevölkerung erhöht.
And what we are doing is to strike a good balance between educating people and scaring people.
Was wir tun, ist ein gutes Gleichgewicht zwischen Aufklärung und Abschreckung der Bevölkerung zu finden. Und ich denke, der Ukraine-Krieg hat uns eine einzigartige Gelegenheit gegeben, die Menschen zu sensibilisieren.
For us to start educating people now, the major power, Russia, who is our neighbor, Japan's neighbor, started a major war.
Russland, unser Nachbar, hat einen großen Krieg begonnen. Und niemand dachte, dass Putin ein netter Mensch ist, aber alle dachten, dass er ein rational kalkulierender Führer ist. Und wir dachten, oh nein, wie kann das passieren? Wenn es in Russland passiert, kann es auch in Nordkorea passieren. Es kann in China passieren. Wir wollten die japanischen Bürger nicht auf diese Weise aufklären, aber es war ein so natürlicher, einzigartiger Lernprozess.
Allerdings wird diese an einem Bündnis mit den USA orientierte Abschreckungstaktik auch von deren VertreterInnen, wie Michishita, relativiert.
Wir meinen die Verteidigung von Taiwan ernst. Aber auf eine gewisse Weise geht es nicht um die Verteidigung Japans, richtig? In einer Extremsituation könnten wir uns entscheiden, Taiwan nicht zu verteidigen und damit durchkommen. Aber wir sagen das nicht, denn dann würde das unsere Abschreckung untergraben.
Trotz all dieser Verschiebungen ist aber die Aufrüstungsspirale noch abwendbar. Auch Narushige Michishita ist sich unsicher, ob die Japanerinnen aktuell einen Krieg unterstützen würden.
Das wäre sehr schwierig. Wir wissen es nicht.
Als zuletzt Shinzo Abe die japanische Bereitschaft zum Krieg signalisierte, hatte es eine vor allem studentische Protestbewegung gegeben, welche den pazifistischen Gedanken wieder stärken wollte. Im Kontext dieser Bewegung entstand 2015 auch die New Diplomacy Initiative. Sie ist inzwischen zur wichtigsten Stimme für eine alternative Sicherheitspolitik geworden. Die Stärke der Bewegung begründet die Präsidentin der New Diplomacy Initiative, Sayo Saruta, mit der spezifischen Geschichte Japans im Zweiten Weltkrieg.
Die japanischen Menschen sind aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sehr pazifistisch. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir eine sehr starke Einstellung für Frieden und insbesondere gegen Atomwaffen.
Gerade aus dieser Geschichte heraus ergibt sich ein Dilemma. Denn es ist eigentlich keinesfalls selbstverständlich, dass es überhaupt Einsatzgebiete für die SDF außerhalb des eigenen Landes gibt, wie Narushige Michishita erwähnt.
Wenn man die Verfassung liest, steht dort, dass das verfassungswidrig ist. Ich denke also, dass wir die Verfassung ändern müssen. Das ist meine persönliche Meinung.
Mit dieser Position, die Verfassung zu ändern, gehört Narushige Michishita aktuell zu einer Minderheit im Land. Denn obwohl kulturell bedingt in der japanischen Gesellschaft vergleichsweise wenig öffentlich über Politik gestritten wird, befürworten viele JapanerInnen immer noch den Artikel 9 der Nachkriegsverfassung, der den Krieg als Mittel der Politik und die Existenz eines eigenen Militärs verbietet. Dass die SDF existiert, sowie ihr Mandat zur kollektiven Verteidigung von Südkorea und Taiwan, zeigen indes, wie weit sich die Politik der Regierung vom Grundgedanken der Verfassung bereits entfernt hat. Einen ähnlichen Widerspruch sieht Georgie Engelbrecht von der Crisis Group auch in den Philippinen bei der Frage, ob das Land zur Verteidigung Taiwans bereit wäre.
Was die konkreten Maßnahmen betrifft, wird es kompliziert. Denn der Präsident der Philippinen hat gesagt, dass die Philippinen sich nicht an Aktionen gegen China beteiligen werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich denke, das ist Teil der Debatte. Denn es gibt hier Gruppen, die kritisch sind, sogenannte progressive oder linksgerichtete Gruppen. Sie fürchten, dass die Philippinen wegen des Bündnisses in einen Krieg um Taiwan hineingezogen werden könnten, der nicht einmal für die eigene Sicherheit wichtig ist.
Nur, wie die Alternative eigentlich aussehen soll, das ist deutlich weniger klar. Für die Philippinen sieht der Experte der Crisis Group, Georgie Engelbrecht, vor allem vor dem Hintergrund der erratischen US-Politik unter Donald Trump in den diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China einen Faktor.
Was die Beziehung zwischen den Philippinen und China betrifft, so muss man natürlich den Dialog fortsetzen. Solange China das Gefühl hat, dass die Philippinen die Diplomatie nicht aufgegeben haben, ist das irgendwie ein Gewinn. Und wenn China weiterhin zum Dialog bereit ist, ist das auch ein Pluspunkt.
Andererseits braucht es ihm zufolge für die Philippinen aber auch starke Allianzen zu anderen Bündnispartnern jenseits der USA.
Und ich denke, Japan und die Philippinen sind beide Länder, die Diplomatie betonen. Vielleicht können beide auch zum Beispiel gemeinsam mit Australien und Südkorea daran arbeiten, Beijing zu zeigen, dass bestimmte Handlungen nicht hilfreich sind und dass diese Länder bereit sind, sich zur Wehr zu setzen, aber nicht zu hart.
Allerdings entscheidet bisher die Regierung relativ unwidersprochen über die Außenpolitik, denn die Eskalation im Pazifik spielt aus gutem Grund in der Innenpolitik eine Nebenrolle.
Und der durchschnittliche Filipino wird sich wahrscheinlich nicht allzu sehr darum kümmern, denn für sie sind im Moment vor allem wirtschaftliche Fragen, Jobs, Sicherheit und dergleichen am wichtigsten.
In Japan sieht die Diskussion vor dem Hintergrund der langen pazifistischen Tradition ganz anders aus. Die NGO New Diplomacy Initiative hat eine beachtliche Stellung als Gegenpol zur Regierungspolitik unter den Oppositionsparteien und schlägt vor, über einen breiten Austausch von offiziellen staatlichen Stellen, über internationale Treffen von ExpertInnen bis hin zu transnational stattfindenden Gesprächen zwischen BürgerInnen ein verflochtenes diplomatisches Netz aufzubauen, das für einen echten Interessensausgleich zwischen allen Akteuren im ostasiatischen Pazifikraum genutzt werden kann. Dazu gehören auch Krisenmechanismen zur Deeskalation zwischen China und Japan sowie eine Politik der Kooperation. Vor dem Hintergrund der historischen Schwäche der seit 1955 fast durchgehend regierenden LDP böte sich damit eigentlich eine Chance, Japans sicherheitspolitische Rolle in der sich neu formierenden Weltordnung auch von links zu diskutieren. Stattdessen wird die Regierung der LPD derzeit vor allem von rechts unter Druck gesetzt, in Gestalt der Sanseito-Partei. Dieser hat mit ihrer Antimigrationspolitik im Juli einen beachtlichen Wahlerfolg erzielt. Sanseito fordert eine noch stärkere Erhöhung der Verteidigungsausgaben und positioniert sich offen für eine nukleare Aufrüstung Japans. Auch die dank einer Minderheitsregierung gewählte neue Premierministerin der LDP, Sanae Takaichi, steht für eine Fortsetzung der Aufrüstung zur Abschreckung. Damit wird das Land vorerst weiter Teil jener Rüstungsspirale im Pazifik bleiben, die die Region immer näher an den offenen Krieg treibt. Dass Donald Trump die Sicherheitsallianz mit Japan schon zu seinem Amtsantritt kritisiert hatte und im Sommer erst Strafzölle gegen Japan verhängt hatte, macht die Lage wegen der japanischen Abhängigkeit von der USA noch volatiler. Auch von dieser Abhängigkeit sollte sich Japan laut Sayo Saruta von der New Diplomacy Initiative loslösen.
Wenn wir allein wären, hätten wir überhaupt keine Probleme mit China. Die japanische Denkweise ist, dass wir stark von den USA abhängig sind. Deshalb müssen wir Teil des Konflikts sein. Das ist ein Widerspruch in sich. Um Sicherheit zu suchen, befinden wir uns in einer gefährlichen Position. Das ist die aktuelle Situation.
Danke an Aljoscha von Radio Korax für diesen Beitrag. Übrigens, die sicherheitspolitische Lage im Pazifik bleibt vorerst ein gefährlicher Drahtseilakt zwischen den sich weiter aufrüstenden Staaten. Ein anderer auf Diplomatie und die Eskalation basierender Ansatz scheint auch unter dem Vorzeichen der neuen Premierministerin in Japan vorerst nicht zu verfangen. Wir hören jetzt die philippinische Sängerin Zaza Dadak. Sie sagt selber von dem Song, es wäre der schwerste in ihrem Leben gewesen. Musik
din kahit kapis ito nakilitiin. Alam ko na maimata na nagbabantay kung paano ko sasablay. Matyagang nag-aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay. Yung mga laway na makita ko na mahina. Umay na umay na manirang alay na alay na manghila. Kasi nga walang pinakitang hindi pa matay. Nung napasarap pag-rap ang dami nagbago mula nung kilalanin ng tao. Dami nagtulak sa akin palaging maging ganado. Palaging plakado pag gumalaw palaging planado. Daming pasabog kailangan pag malawak ng sakop. Ikaw di nang talo sa laban pag nabalot ng takot kung saan ka aabot. Hakutin lahat ng mahahakot. Yung dami ng bago tay may sukle pag di ka madabot.
Wir bleiben in Asien und schauen nach Myanmar. Wie sehen Arbeitskämpfe in einer Militärdiktatur aus? Und was hat die Kampagne Menstruationsprodukte für alle mit Lieferketten zu tun? Das erläutert eine Gewerkschaftsaktivistin. Wir nennen sie Toni Huber. Der Name ist ein Synonym zu ihrem Schutz. Ja, Frauen, die für ihre Rechte als ArbeiterInnen kämpfen, stehen oft am Anfang von Lieferketten, zum Beispiel in der Textilindustrie eben in Myanmar. Es ist durchaus mutig, mit der Kampagne Menstruationsprodukte für alle die Arbeitskämpfe in die Öffentlichkeit zu tragen, denn damit stellen die ArbeiterInnen das aufgrund seiner Intimität oft tabuisierte Thema der Frauengesundheit in den Mittelpunkt. Und das in einer internationalen Kampagne. Ein weiterer Punkt sind überlange Arbeitstage. Im Interview mit Toni Huber thematisiert Sarah vom Südnordfunk ebenfalls auch den Widerstand der Bevölkerung in Myanmar gegen die verhasste Militärdiktatur.
Stell dir vor, du bist schwanger. Dir ist schlecht. Du musst oft Pausen machen, um etwas zu essen oder zu trinken. Du musst auch öfter zur Toilette. Du schläfst schlecht. Du bist erschöpft und müde. Du darfst aber keine zusätzlichen Pausen machen. Du musst deine Arbeitsquote erfüllen. Am Ende riskierst du deinen Arbeitsplatz. Klingt unmenschlich, ist aber Realität für die Näherinnen in Fabriken in Myanmar, die Kleidung herstellen, die wir hier in diesen Läden kaufen können.
So oder so ähnlich hat es auf Kundgebungen am 8. März, dem feministischen Kampftag, in vielen Städten in verschiedenen Ländern der Welt geklungen. International vernetzte Gewerkschaften hatten die Kampagne Menstruationsprodukte für alle zur Unterstützung der Arbeitskämpfe der TextilarbeiterInnen in Myanmar organisiert. Denn deren Arbeitsbedingungen sind oft noch bestimmt von niedrigen Löhnen, kaum Urlaub und einer 6-Tage-Woche, wobei sie fast täglich Überstunden machen müssen. Myanmar ist ein Produktionsstandort der globalen Textilindustrie. Die große Mehrheit der dort Beschäftigten sind junge Frauen. In der Kampagne stand das Thema Frauengesundheit im Mittelpunkt. Das Ziel war, Druck zu machen am Ende der Lieferkette, um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken zu verbessern. Toni ist Gewerkschaftsaktivistin der VAU, was für Freie ArbeiterInnenunion steht.
Seit dem Militärputsch 2021 vor 4 Jahren ist die Inflationsrate sehr hoch im Land. Das heißt, Produkte des täglichen Bedarfs sind wahnsinnig viel teurer geworden. Menstruationsprodukte sind inzwischen 4-mal so teuer wie vor 4 Jahren noch. Das heißt, viele ArbeiterInnen können sich die nicht mehr leisten. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich seit dem Putsch verschlechtert. Viele benutzen Stoffreste, nähen sich daraus Binden, was halt zu Infektionen und Allergien führen kann. Dementsprechend haben unsere Kontakte vor Ort dieses Thema erstmal auf die Karte gesetzt, weil sie gesagt haben, das ist ein großes Problem, was eben Frauengesundheit auch betrifft. Sie haben zum einen die Forderung, dass Menschen, die ihre Menstruation haben, zum einen entweder Menstruationsprodukte von den Fabrikbesitzern gestellt kriegen sollten oder eine zusätzliche Vergütung dafür bekommen, damit sie sich die leisten können. Sie fordern aber auch mehr Pausenzeiten für menstruierende und schwangere Menschen, weniger Zielvorgaben, weil die sehr hart sind. Also da wird dann gesagt, so und so viel Stück müsst ihr pro Tag oder pro Stunde schaffen. Das ist eine sehr harte Arbeit. Viele müssen den ganzen Tag sitzen. Dann sind die sanitären Anlagen sehr, sehr dreckig. Der Müll wird nicht regelmäßig rausgebracht. Die Toiletten sind dreckig. Es gibt kein sauberes Trinkwasser zum Händewaschen. Das heißt, das ist eingebettet in größere Forderungen, die an die Fabrikbesitzer und auch an die Marken, die dort produzieren, lassen, gerichtet sind.
Die Arbeitsgruppe Asien, der VAU, gehört zur International Confederation of Labour, kurz ICL, dem globalen Zusammenschluss revolutionärer Basisgewerkschaften mit mehr als 25.000 Mitgliedern. Innerhalb dieser Föderation organisiert die Federation of General Workers Myanmar, FGWM, die Kampagne Menstruationsprodukte für alle, um Druck auf die Textilindustrie in Myanmar auszuüben.
Ja, es gibt nach wie vor Arbeitskämpfe, was schon beeindruckend ist, weil eben Rechte von ArbeiterInnen sehr beschnitten wurden, seitdem die Junta wieder an der Macht ist, also seit dem Putsch 2021. Es sind Gewerkschaften für illegal erklärt worden, die Repression ist sehr hoch und das heißt, dass Fabrikbesitzer auch immer mal wieder das Militär einfach zur Unterstützung rufen. Wenn sie sagen, oh, hier ist jemand aufmüpfig, dann kommt das Militär. Es ist in der Regel Einschüchterung, es hat aber Verhaftungen gegeben, auch in Arbeitskämpfen, die wir mit begleitet oder mitverfolgt haben. Das passiert nicht immer, aber diese Gefahr ist eben immer da und trotzdem wehren sich die Leute und organisieren sich. Die Gewerkschaften agieren aus dem Untergrund heraus und versuchen eben immer in irgendeiner Form ihre Mitglieder zu unterstützen. Teilweise dann auch, wenn Mitglieder verhaftet werden, dass die Familien weiter unterstützt werden, weil dann natürlich der Hauptverdiener weg ist. Auch in einem vergangenen Fundraising von uns haben wir auch Familien von verhafteten GewerkschafterInnen unterstützt. Teilweise müssen sie in den Untergrund gehen, sich verstecken, dann müssen Safehouses bezahlt werden. Die Fabrikbesitzer sind ja auch darauf angewiesen, dass die Leute dort arbeiten. Insofern ist es eben immer so ein bisschen so ein gefährliches Spiel, das eine starke Repression droht und trotzdem kann auch auf Forderungen immer wieder eingegangen werden. Und wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass die Leute zwar vorsichtig sein müssen und es sicherlich nicht immer so aussieht, wie wenn hier gestreikt wird, aber es doch eben immer wieder punktuell auch Arbeitskämpfe gibt.
Myanmar ist etwa doppelt so groß wie Deutschland und hat 55 Millionen EinwohnerInnen. Die Konflikte innerhalb des südostasiatischen Landes gehen auf die Annexion durch die Briten zurück, die sehr unterschiedliche Ethnien zunächst als Teil von Britisch-Indien und später als Kolonie Burma in eine plural-koloniale Gesellschaft zwangen. Bis 1948 war das Land eine britische Kolonie. 1962 gab es den ersten Militärputsch. Seitdem war Myanmar die meiste Zeit über von einer Militärdiktatur beherrscht. Nach dem letzten Militärputsch 2021 gab es fast 30.000 politisch motivierte Festnahmen und mehr als 6.600 Tote. Im ländlichen Raum gibt es von unterschiedlichen Widerstandsgruppen kontrollierte Gebiete.
2021 hat sich das Militär an die Macht geputscht. Man muss dazu sagen, dass es seit der Kolonialzeit bis 1948 die meiste Zeit eine Militärdiktatur in Myanmar gegeben hat. Es gab dann eine Öffnung von circa 10 Jahren. Derzeit hat sich so das Internet noch mal stärker verbreitet im Land und eben so eine jüngere Generation, ich sag mal die zwischen 2011 und 2021 vielleicht 13 bis 23 Jahre alt waren, die eine ganz andere Hoffnung für ihre Zukunft hatten, auch wenn das keine freie Gesellschaft oder eine Demokratie in dem Sinne, wie wir sie kennen, war. Aber es hat sozusagen eine Öffnung gegeben, die es vorher nicht gegeben hat. Bis 2011 galt Myanmar als mit das geschlossenste Land nach Nordkorea. Also es gab nicht viel Bewegung und auch eben kaum Internet im Land. Und die Menschen, die eben in dieser Zeit so groß geworden sind und so ein bisschen Demokratiebewegung mitgemacht haben, die haben eben gesagt, wir wollen uns das nicht mehr bieten lassen, diesen Militärputsch. Wir wollen unsere Freiheit, wir wollen für unsere Zukunft kämpfen. Und die sind massiv auf die Straße gegangen, auch nicht nur die, auch andere Generationen. Es hat sich so entwickelt, dass es erst sehr, sehr große Demonstrationen gegeben hat. Dann gab es einen Generalstreik, wo auch BusfahrerInnen, TextilarbeiterInnen, ÄrztInnen, Verwaltungsangestellte, die haben da alle mitgemacht. Und als das alles nichts genützt hat, sind immer mehr Menschen in den Dschungel gegangen, haben sich mit dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Es gibt ethnische Minderheiten in Myanmar, die schon seit Jahrzehnten im bewaffneten Widerstand gegen die Mehrheitsgesellschaft sind. Und da haben sich teilweise die jungen Leute dann an der Waffe ausbilden lassen und haben die sogenannten PDF-Einheiten gegründet, also die People's Defense Forces. Das sind schon die überwiegende Mehrheit junge Leute, die gesagt haben, wir kämpfen für unsere Zukunft, für Menschenrechte. Und es sind eben keine Berufssoldaten vorher gewesen, die haben sich ein Jahr vorher nicht vorstellen können, jemals eine Waffe in die Hand zu nehmen, sondern Leute, die Model werden wollten, zur Schauspielschule Grunde gegangen sind, die GrafikdesignerInnen waren oder Kurierfahrerinnen. Und die haben eben gesagt, ich will nicht kämpfen, ich will kein Berufssoldat sein, aber unter diesen Bedingungen kämpfe ich für Menschenrechte und eine föderale Demokratie im Land, wo wir eigentlich mit allen ethnischen Gruppen, die es in Myanmar gibt, gemeinsam eine föderale Demokratie aufbauen wollen. Es gibt unter diesen 134 oder 135 ethnischen Minderheiten, die in Myanmar registriert sind, gibt es die Karenni, von denen habe ich jetzt schon öfter gehört, dass sie versuchen, parallel zu diesem Bürgerkrieg, der da tobt, daran zu arbeiten, eine Gesellschaft wieder aufzubauen und eben erstmal nicht nur im Widerstand zu kämpfen. Und das tun sie, oder sie versuchen, das nach basisdemokratischen Ideen aufzubauen. Die haben auch eigentlich eine 30-prozentige Frauenquote. Sie sagen auch, natürlich haben wir das noch nicht alles zu 100% so umgesetzt, aber das ist das, was sie anstreben. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr interessante Bewegung, die auch lockere Kontakte nach Rojava hat, also zu der kurdischen Bewegung. Es ist auf jeden Fall etwas Spannendes, was da passiert, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, dass sich diese Verwaltungsstrukturen so alternativ in so Autonomiegebieten so aufbauen. Es ist durchaus auch ein Kampf gegen ein patriarchales System. Die Junta steht massiv für ein patriarchales System und dagegen wird gekämpft. Und deswegen geht es schon auch immer darum, dass auch Frauen in dem Widerstandskampf beteiligt sind, auch wenn es nicht 50-50 ist. Die Idee ist schon, eine gleichberechtigte Gesellschaft aufzubauen.
Dass internationale Solidarität eine Waffe sein kann, beweist der Erfolg der Kampagne der Gewerkschaften der Textilarbeiterinnen FGWM in Myanmar, die dazu führte, dass es Fabriken gibt, in denen ihre Forderungen durchgesetzt werden konnten.
Mein Name ist Mai Su Lu. Ich arbeite in der Hang Kai-Fabrik Myanmar und bin Kassenwartin der Fabrikgewerkschaft. Ich bin auch Mitglied des FGWN-Frauenausschusses. FGBN steht für Federation of General Workers Myanmar. Wir haben nach der Kampagne zum 8. März, dem feministischen Kampftag, viele Verbesserungen erreicht. Innerhalb von 10 Tagen nach der internationalen Kampagne besuchte ein Prüfungsteam mit ÄrztInnen die Fabrik. Sie führten eine umfassende Untersuchung zu den hygienischen Zuständen in der Fabrik durch und haben auch geprüft, ob Medikamente und Menstruationsbinden bereitgestellt werden. Wir haben jetzt genug Medikamente und eine engagierte Ärztin wurde für 3 Tage in der Woche eingestellt. Die Toiletten werden täglich geputzt. Es wurden Ventilatoren installiert und es gibt genügend Seife und Handtrockner. Für die menstruierenden Frauen wurde ein Ruheraum eingerichtet und ein 2. Raum für Mütter zum Stillen mit einem Kühlschrank, um die Muttermilch zu kühlen. Die Fabrikleitung kündigte die Änderung kürzlich für alle an. Diese vielen Verbesserungen wurden durch die internationale Kampagne der Gewerkschaften anlässlich des 8. März erreicht. Am 8. Mai kam wieder ein Prüfungsteam mit ÄrztInnen, um zu untersuchen, ob unsere Forderungen konsequent umgesetzt wurden. Für die Unterstützung der Kampagne zum 8. März möchte ich mich bei unseren internationalen GewerkschaftskollegInnen und Freundinnen bedanken.
Danke an Sarah für den Beitrag. Und ja, wer mehr über die Hintergründe der Arbeitskämpfe in Myanmar wissen möchte, schaut einfach auf die Website des IZ3W. Wir haben da gleich 2 Artikel auch in den Shownotes zum Beitrag verlinkt. Dazu gehört auch ein Interview mit Nyan Chan Mai. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied des Vereins German Solidarity Myanmar. Sie beschreibt, wie auch 3 Jahre nach dem Putsch in Myanmar, also inzwischen sind es ja 4 Jahre, weiterhin eine sehr starke Opposition gegen die Militärjunta besteht und was das neue Gesetz zur Wehrpflicht für die Menschen bedeutet. Ja, damit sind wir quasi am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz. Wir hören uns gerne wieder, wenn ihr möchtet, mit der nächsten Sendung. Das ist am 1. Dienstag im Monat immer, also am 2. Dezember. Und nun noch ein Song, ebenfalls aus Myanmar. Spring Victory, No Dictatorship aus dem Jahr 2021.
Шига, Касита, Нахманя.